Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. So, das Mikrofon ist aufgegangen und wir treten auf. Beginnen wir mit ein paar Worten zu den handelnden Figuren, die wir hier für die nächsten 45 Minuten zu hören bekommen. Wer ist denn überhaupt hier? Als wer sind wir denn jetzt hier die nächsten 45 Minuten in dem Gespräch über Lehre und Lernen? Wir sind ja immer viele, das war mein Gedanke bei dieser Überlegung, als wer wir uns hier vorstellen. Wir sind ja immer viele, ich zum Beispiel, oder wir sind ja immer Kinder von Eltern, Geschwister von Geschwistern, Freunde von Freunden. Wir haben dieses erlebt, waren an jenem Kindergarten, haben Hobbys oder auch keine und so weiter und so weiter. Aber entscheidend ist, wer sind wir hier jetzt? Ich zum Beispiel bin Dozent und Vizepräsident für Lehre und Lernen hier an der Bauhaus-Universität. Als diese beiden interessiere ich mich für Lehre und Lernen und als diese beiden bin ich eben hier. Als wer bist du denn hier, als wer, mit wem werde ich denn hier die nächsten 45 Minuten sprechen?
Ja, also ich bin Gianluca Pandolfo, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät Medien bei der Professur für grafische Datenverarbeitung und bin hier als Lehrender. Mhm. Und als Gründer der Bauhaus Games Fabrik. Mhm. Ja.
Was für Lehrerfahrungen, wie lange lehrst du eigentlich schon? Fangen wir mal ganz, ja genau, das interessiert mich, das weiß ich gar nicht.
Also ich lehre schon seit 2017 an der Bauhaus-Uni. Mhm. Ich war früher Tutor an der Professur für grafische Datenverarbeitung und habe viel mit Blender gemacht und Unity und habe den Studierenden quasi
geholfen. 2017 warst du Tutor?
Vorher.
Und da würdest du noch nicht als Lehre bezeichnen?
Das würde ich doch tatsächlich auch mit als Lehre bezeichnen. Eigentlich also schon seit 2015 ungefähr.
Ah ja, okay.
Genau, bin hergekommen 2011 und habe erst mit Medieninformatik angefangen und bin dann zur Medienkunst, Mediengestaltung.
Ach so, rum.
Hab dann meinen Weg wieder zurückgefunden in die Informatik. Mhm. Und mich haben eigentlich immer beide Seiten fasziniert. Also sowohl aus programmiertechnischer Sicht, aber auch als künstlerischer Sicht, wie man mit 3D-Programmen gewisse Dinge erzielt, wie man mit Computerspielentwicklungsumgebungen hantiert, wie man in der Lage ist, quasi mit einem Tool am Schluss komplette Welten zu erstellen.
Okay, interessant. Also was hat dich in die Kunst und Gestaltung aus der Informatik heraus, also in die Kunst und Gestaltung hineingezogen zunächst?
Erstens die Freiheit, sich komplett ausdrücken zu können, also seine eigenen Ideen besser zu visualisieren und zu verfolgen.
Was hast du denn da gemacht, Kunst und Gestaltung? Was waren die Felder, in denen du vor allem tätig warst?
Nee, ich habe eigentlich fast alle Projekte zu Computerspielprojekten umgewandelt und alle Fachmodule immer so ausgerichtet, dass ich Computerspiele machen konnte.
Also du hast also die Informatik mitgenommen in die Gestaltung. Du bist ja nicht in die Malerei oder hast gedacht,
genau,
ich will jetzt mal endlich sägen,
nein, nageln. Also die Informatik war immer mit Teil dessen.
Die war immer dabei.
Ja. Mhm. Genau. Und damit konnte ich dann halt eben Stück für Stück immer besser werden in dem, was ich verfolgt habe. Und zwar halt eben Computerspiele zu entwickeln.
Mhm. Und was hat dich zurück in die Informatik dann geführt?
Die Tatsache, dass ich mein Wissen dann tatsächlich einsetzen konnte. Aus der Informatik und diese Brücke wollte ich unbedingt wieder schlagen zur Fakultät Kunst und Gestaltung, beziehungsweise damals Fakultät, war ja die Medienkunst, Mediengestaltung ja noch an der Fakultät Medien angesiedelt und die ging ja dann quasi über zur Fakultät Kunst und Gestaltung.
Das heißt, du bist in die Medienkunst gegangen und weil die Medienkunst in die Fakultät, habe ich es richtig verstanden?
Genau,
bist also du dann gefolgt in die Fakultät?
Genau, als ich angefangen habe zu studieren, war ja Medienkunst, Mediengestaltung Teil der Fakultät Medien.
Ja.
Und als ich angefangen habe, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten, kam ja der Wechsel in die K&G. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir müssen jetzt wieder die Brücke schlagen.
Okay, und dann bist du da rein, bist wieder zurück und jetzt hast du da diese ganzen Fäden und so weiter und so weiter.
Genau.
Jetzt, was unterrichtest du alles?
Hauptsächlich unterrichte ich, wie man im Team kommuniziert.
Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, du machst ja Game, aber jetzt ist es ja eine ganz andere Beschreibung. Ja, ja,
erzähl. Absolut. Also ich habe festgestellt, klar, die Skills, die man hat, die gibt man gerne weiter. Mhm. Aber am Ende des Tages basiert alles auf Kommunikation. Wie kommuniziert ein Team miteinander? Wie arbeitet ein Team miteinander? Ja? Und einfach diese ein Stück weit Empathie zu haben, um genau zu erkennen, wie geht es den Menschen im Projekt? Wie geht es den Menschen, während sie meinen Kurs, mein Projekt besuchen? Genau gezielt darauf zu achten und auch dann die Studierenden gezielt auf das spätere Leben ein Stück weit vorzubereiten, habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass eben dieser Teamgedanke, das Kommunikative, diese ehrliche, offene Kommunikation untereinander stattfinden muss, die maßgebend ist später und prägend auch für das spätere Arbeitsleben. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du am Ende letztendlich Kommunikation unterrichtest. Was ist es denn am Anfang? Wir haben ja noch gar kein Topic.
Also, ja. Nee, also es ist ja so, dass es ist ja ein interdisziplinäres Projekt, was ich ja jedes Semester anbiete.
Was ist das?
Und das Projekt es ist Computerspiele.
Computerspiele.
Genau.
Ah, ja.
Bei das mir unterrichtest du. Meine Welt dreht sich tagtäglich um Computerspiele.
Ja, okay.
Es sieht folgendermaßen aus. Also das ist das Projekt ist so aufgebaut, dass quasi Studierende der Fakultät Medien und der Fakultät Kunst und Gestaltung halt eben in zwei unterschiedlichen Projekten, die in ein Projekt quasi ineinander einfließen, eben die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Das heißt, wir haben Programmiererinnen, wir haben Gestalterinnen, die lernen sich neu kennen. Und Ziel ist es natürlich, dass innerhalb des Projektes in wenigen Monaten ein kleines Computerspiel entsteht. Und das Schöne dabei ist, dass eben unsere Studierenden von beiden Seiten ihre Skills schon mitbringen. Das heißt, man muss nicht mit diesen ganzen Grundlagen anfangen, in puncto Gestaltung, Erzählung und Programmierung, die ja benötigt werden, um ein Computerspiel entstehen zu lassen. Es geht darum, die Studierenden zu begleiten in dem Prozess. Ihnen von Anfang an eben die Möglichkeit zu bieten, in Teams zusammenzuarbeiten, und findet folgendermaßen statt. Also die bewerben sich oder schreiben sich ein, und zur ersten Sitzung müssen die Studierenden sich vorstellen, haben dafür 1 bis 2 Minuten Zeit. Wer bin ich? Was kann ich? Was sind meine Lieblingsspiele? Und welche Idee würde ich gerne in diesem Projekt umsetzen?
Das sagt jede von denen, die dann in dieser Gruppe dann dabei sind.
Genau, das sagt, genau. Also
und dann bildest du Gruppen, oder wie stelle ich mir das vor?
Und dann geht es weiter, Und dann geht es folgendermaßen weiter. Also ich höre mir alles an, mache mir dazu Notizen und schaue, okay, worin liegen erstmal die gemeinsamen Interessen? Wer hat überambitionierte Ideen, die in diesem kleinen Zeitraum nicht zu realisieren sind?
Ah ja,
wer
das vermerkst ist, du gleich mit.
Das alles, wird alles gleich mit vermerkt. Also, wer ist überambitioniert, wer hat tatsächlich gar keine Ambition zum, oder, ne? Also passiert ja alles. Manche sind auch da, um ihr Handwerk auszuleben, 3D zum Beispiel, mhm, oder in der Gestaltung, Illustration, die nehmen erst eher die supportende Rolle an, mhm, und wollen auch nicht mit Ideen um die Ecke kommen.
Ah ja.
Und also wie gesagt, wir haben hier einen Pool an Individuen,
ja,
die es dann,
ja,
die müssen wir dann zusammenbringen. Also die muss
wer
ich dann.
Ja.
Ich.
Achso, das machst du.
Das mache ich.
Ja.
Und sieht folgendermaßen aus, stellen sich natürlich alle vor, wenn das quasi, wenn alle präsentiert haben,
ja,
haben die Studierenden dann im Anschluss, nachdem ich dann quasi alles vorgestellt habe, wie es im Projekt aussieht.
Was sagst du denn dann da zum Beispiel? Ja, weil das können wir also, ruhig konkret machen.
Ja, okay.
Das ist ja das, worum es hier
können
geht.
Können wir gerne machen. Also ja, ich stelle mich natürlich erst vor, wer ich bin,
ja,
was ich alles gemacht habe im Leben. Mhm. Weise darauf hin, dass das Projekt auch ein Safe Space ist.
Mhm. Ist alles die erste Sitzung?
Ist alles die erste Sitzung.
Ja.
Es findet alles in der ersten Sitzung,
okay,
statt.
Ja. So. Safe Space heißt?
Das ist ein Safe Space für diverse.
Ja.
Also es ist ein LGBTQIA plus, ja, Safe Space.
Ja.
Das wird klar und ausdrücklich nochmal formuliert. Im Projekt sollen keine Spiele entstehen, die diskriminierend sind.
Ja.
In jeglicher Form.
Mhm.
Dürfen politisch sein, die Spiele.
Mhm.
Aber eben in einem gewissen Kontext und gut recherchiert. Ansonsten, mhm, bitte ich dann immer, mhm, um Zurückhaltung.
Mhm.
Mhm. Stelle den quasi, also zeige dann quasi, dass eben halt nur zum Teil 3-4 Monate Entwicklungszeit zur Verfügung stehen, weil dann,
ja,
das Semester ja naht und bis dahin müssen die Computerspiele ja auch in einer Form fertig sein, meistens in einer Art Demo,
ja,
oder ein Proof of Concept,
ja,
ein spielbarer Prototyp.
Ja. Da hast du die Erfahrung, die die aber nicht haben,
genau,
oder zum Teil nicht haben,
genau,
oder unterschiedlich. Genau. Weniger als du wahrscheinlich.
Genau. Also das heißt, es kommt, ich schätze ungefähr ein,
mhm,
da komme ich dann gleich nochmal zu.
Ja.
Ich schätze dann im Laufe der ersten 2 Wochen ein, ist das Projekt realisierbar, ist das Projekt nicht realisierbar.
Dass die dann vorstellen.
Also es sieht dann so aus, dass sie dann ungefähr 45, alles am ersten Tag. Die haben dann etwa 45 Minuten, eine Stunde Zeit. Sich dann kennenzulernen und auszutauschen.
Wie kommen die Gruppen zustande? Habe ich jetzt irgendwie verpasst? Oder
die also jeder stellt sich vor.
Ja.
Und die Gruppen, indem ich dann quasi schön ein Bild auf die Leinwand projiziere,
ja,
ich mache Musik von Barry White an,
aha,
um die Stimmung ein bisschen,
okay,
zu lockern, ja, so, um eine Dating-Atmosphäre quasi zu schaffen.
Ah, ja, ja.
Und da haben die tatsächlich dann Zeit, sich untereinander auszutauschen, und da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, warum ich dann verlange, dass die Studierenden dann halt eben ja, auch ihre Lieblingsspiele mit einfließen lassen,
mhm,
bei der Präsentation, weil halt eben da schon gemeinsames Interesse basierend auf die Spiele, die die Studierenden spielen,
mhm,
feststelle,
mhm,
und da halt eben schon mal einen kleinen Icebreaker, kleine Sympathien schon mal entstehen.
Mhm.
Und während sich da ungefähr 30 Studierende dann tummeln,
mhm,
und unterhalten,
mhm,
schaue ich immer wieder.
Also 30,
ich begleite diesen Prozess.
30 ist etwa die Größe.
30 ist so die Maximalgröße.
Mhm. Okay.
Und
die bewegen sich dann frei, gehen aufeinander zu, sagen,
ah,
das Spiel,
zu,
das finde ich auch toll. Und da ist erstmal so eine Bewegung
im Raum. Ist eine Bewegung mit im Raum.
Mhm.
Manche sind sicher von Anhieb schon sympathisch oder kennen sich schon
und würden
gerne noch mit jemand anderem ein Projekt.
Hast du eine vorgegebene Gruppengröße?
Ja, also ich sage immer maximal 3.
Okay, dann wissen die schon. Okay.
Maximal 3. Oft passiert es dann halt eben, falls eine Person übrig bleibt, dass es dann ein Viererteam wird.
Okay.
Aber nicht mehr, weil eben dann wird es problematisch.
Okay, verstehe. Rund 10 Gruppen entstehen da.
Es entstehen meistens zwischen 6 und 7 Gruppen.
Ah ja, okay.
Also es gibt viele Viererteams dann am, mhm, Ende des Tages, obwohl ich immer sage, ja, Dreier, aber genau, so zwischen 6 und 7 Gruppen,
mhm,
das ist okay, so das Übliche.
Ja.
Und
also dann haben die jetzt eine Dreiviertelstunde miteinander Musik gehört.
Also die ganz leise im Hintergrund läuft das. Ich schaue dann, ich beobachte das Ganze.
Du bist dauernd da.
Ich bin die dauernd ganze Zeit an. Da. Ich bin die ganze Zeit dabei. Mhm. Weil es ist wichtig, weil es gibt oft introvertierte Menschen. Und es gibt auch oft Menschen, die sich einfach nicht trauen. Ja. Wir haben das komplette Spektrum da. Ja. Ne? Sehr extrovertierte, die sich dann natürlich in den Vordergrund drängen, während eher introvertiertere Menschen dann halt eben oder ängstliche Menschen sich in die Ecke verkriechen und eben nicht die Initiative ergreifen.
Ja.
Die werden auch übersehen zum Teil.
Ja.
Meine Aufgabe ist, damit alle mitzunehmen
und
wirklich darauf zu achten, dass also quasi auf die Menschen zugehen, zu sagen, wie geht's dir? Gibt es Probleme? Man merkt auch oft, wenn dann quasi so Teams in der Bildung sind, dass dann doch die Gesichter verraten dann schon einiges. Mhm. Und das ist schon öfter vorgekommen, dass die dann halt wirklich so, du hast einfach gemerkt, okay, die Person ist unglücklich gerade.
Mhm.
Also auf sie zugehen, fragen, was ist los? Mhm. Liegt es daran? Liegt es hieran? Du kannst gerne mir erzählen. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht in dieses Team passt, finden wir eine Lösung. Sehr schwierig.
Gab es auch schon?
Ganz konkret.
Und ja, ich passe da nicht rein und man traut sich aber nicht sagen.
Nee, die genau. Denken dann
offended und was.
Passiert. Das passiert. Ist auch klar.
Mhm.
Also es sind so viele Bereiche, es sind so viele Studiengänge, die ich da vereine.
Mhm.
Und unterschiedliche Menschen. Also
absolut normal.
Absolut normal.
Völlig normal.
Das ist ein ganz normaler Prozess. So.
Ja.
Ich sag's mal so, Erfolgsquote, ich würde mal sagen, was Teambildung betrifft, liegt so bei 85%. Es gibt dann immer wieder mal ein Team. Nicht jedes Semester, aber es kommt schon öfter.
Erfolgsquote ist, die bilden sich und dann moderierst du noch ein bisschen nach.
Genau, dann gucke ich und dann schaue ich, okay, sind da jetzt zwei Illustratoren im Team? Wäre vielleicht nicht so gut, aber manchmal merke ich die Gruppendynamik. Ja? Die ist schon so da und die haben so Lust, dann sage ich, okay, gut, wenn dann halt eben zwei Programmiererinnen im Team sind oder zwei Illustratorinnen, dann macht. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl im Team.
Geht denn die Mischung immer auf? Ich meine, das würde ja nicht funktionieren, wenn dann drei Illustratorinnen zusammen sind. Wer programmiert dann?
Genau.
Habt ihr immer genug von allen?
Am Schluss tatsächlich, ich bin immer wieder erstaunt, es ist funktioniert.
Einfach, okay,
weil es gibt auch MediengestalterInnen, die tatsächlich auch mit Unity, also der Computerspielumgebung, die können auch programmieren, also Die sind ein bisschen kleine Multitalente, also so Generalisten nennt man die.
Das heißt, irgendwie diese Überschrift Game zieht mehr oder weniger schon Kompetenzen an, sodass du dann da, die Sorge hattest du noch nie.
Ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe.
Ja, erzähl mal.
Ich hatte halt eben die Sorge, dass eben dadurch, dass die zum Teil noch nie ein Spiel realisiert haben, war ganz am Anfang, war ich so richtig verbissen. Also ich habe denen ein Game Design Dokument gegeben. Das mussten die komplett ausfüllen über Seiten. Die mussten schon innerhalb der ersten Wochen wissen, was ist das für eine konkrete Idee, die wir da verfolgen und so.
Ja.
Hat zwar geklappt,
aber
es war sehr viel Druck dahinter.
Auf die Studierenden?
Auf die Studierenden.
Und du auch? Du hattest natürlich selber Druck?
Ja. Absolut. Und über die Jahre gemerkt, okay, gewisse Strukturen lockern, auch immer im Austausch nach dem Semester mit den Studierenden, diese Kritik zu akzeptieren, Verbesserungsvorschläge anzunehmen und so eine Iterationsschleife, die ich da
über die Jahre. Kritik akzeptieren, du oder
ich?
Akzeptierst, was für Kritik kriegst du?
Jegliche Kritik.
Zum Beispiel?
Du hast uns hier ganz schön dieses Semester gepeitscht.
Ja.
Was machst du? Was heißt gepeitscht? Einfach, weil gewisse Deadlines erfüllt werden mussten, um halt eben auf einem gewissen Level zu kommen, um etwas Vorzeigbares zu haben.
Ja.
Für mich ist halt eben wichtig, dass die Studierenden halt nach diesem Projekt was Handfestes haben, also etwas haben, was sie in ihr Portfolio packen können. Ja,
was irgendwie fertig ist.
Irgendeinem Level etwas Vorzeigbares ist, was für ihren weiteren Weg einfach wichtig ist, um dann anzuknüpfen, um eben zu sagen, okay, super, wir haben jetzt eine Demo entwickelt, Jetzt können wir den nächsten Schritt wagen.
Jetzt sagen die zu dir, du hast uns ganz schön gepeitscht und reingedrückt und so weiter. Sagst du dann, okay, ich peitsche euch nicht mehr? Oder wie gehst du da um? Jetzt konkret zum Beispiel.
Nee, da geht es dann in einen offenen Austausch.
Ja.
Warum ist das so passiert?
Ja.
Warum mussten wir das so machen?
Ah, ja.
Und oft ist ja keine schlimme Kritik. Hm. Du merkst es ja im Dialog. Es passt schon. Ja? Dennoch haben sie ganz viel Freiheit im Projekt. Also die haben auch viel Zeit. Also mit Durchpeitschen ist eher, also ist in der Vergangenheit oft vorgekommen, dass halt eben, dass ich den Studierenden 2 Wochen Zeit gegeben habe, um den nächsten Fortschritt zu präsentieren.
Ja, und was ist dann passiert?
Und oft ist halt nichts passiert.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich kenne das auch, ich mache den Raum sehr weit auf.
Genau.
Und dann passiert aber nichts, am Ende sagen alle, es war zu wenig Struktur da. Mhm. Also ich kenne sogar, kennst du also auch.
Das kenne ich.
Wie macht man das? Das finde ich wirklich interessant. Wie mache ich wie induziere ich dieses kontinuierliche Arbeiten am Seminarinhalt, am Projekt oder so, dass die Studierenden gar nicht mehr sagen, oh, ich muss noch was fürs Seminar machen, also jetzt gelingen, sondern ich freue mich schon, wenn ich nach Hause komme, da mache ich nämlich noch weiter.
Genau, also das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass das Team funktioniert.
Aha.
Die gegenseitige Motivation.
Ja, du gehst sehr auf Teams. Ja,
Bei dir sind es Teams. Also es ist Team-Effort und Teamwork. Ja. Wenn das Team nicht funktioniert, scheitert das jeweilige Projekt.
Woher können die das? Ich meine, Teamarbeit ist ja auch nicht...
Das ist das, was ich denen über das ganze Semester versuche mitzuteilen.
Sehr klasse. Wie machst du das?
Regelmäßige Treffen.
Was heißt? Die müssen nachweisen, dass sie sich regelmäßig treffen, oder wie geht das? Oder rufst du die alle immer regelmäßig zusammen?
Nee. Es ist so, also wir kommunizieren auf dem Discord-Channel. Also Discord ist wie Slack. Das ist ein Channel, wo man kannst du Rubriken erstellen.
Discord ist wie Slack, das heißt für mich wie...
Ach so.
Humfrill ist wie Glockenblumen.
Es ist wie soll ich es beschreiben? Es ist...
ich weiß es wirklich nicht, was Discord ist. Ich bin völlig analphabet.
Es ist wie ein Chat.
Okay.
Mit unterschiedlichen Rubriken, die man erstellen kann, in denen man sich austauschen kann und hat zudem noch die Möglichkeit halt eben über einen Videocall kurz zu schalten. Also es ist ein nettes Tool. Ist eigentlich für die Gaming-Community gedacht, um halt...
Total spannend, ganz selbstverständlich.
Das Discord-Server sind gerade auch voll im Kommen.
Ganz selbstverständlich und nebenher. Das ist euer Seminarraum.
Das ist quasi unser Seminarraum.
Ja, total spannend.
Also Raum der Lehre. Also wo nicht öffentliche Daten freigestellt... Also es geht nur um die Kommunikation, weil das dürfen wir nicht aus DSGVO-Gründen. Weil es amerikanische Server sind.
Ach so, okay.
Da geht es nur um den Austausch.
Ja, ja.
Zeit? Ja. Wollen wir uns dann treffen und so weiter? Aber nie, also da werden keine Daten verarbeitet.
Ja, ja. Sonst das war jetzt gar nicht meine Frage.
Genau.
Ja, ja.
Aber,
sondern vielmehr, der Raum der Lehre ist hier viel weiter, als ich letztlich doch immer unmittelbar zunächst, also so assoziativ denke ich halt immer an den Seminarraum, den ich mit einem Schlüssel aus Metall aufmache. Das hat einen ganz anderen Raum.
Da geht es nur um die schnellere Kommunikation, weil wenn ständig E-Mails reinflattern, es ist wie ein Chat, also man tauscht sich direkt aus.
Okay, aber der ist synchron. E-Mails ist ja eine asynchrone Kommunikation.
Genau. Du siehst, ob die Leute online sind, kannst die anschreiben, kannst sagen, oder die schreiben dich an, weil man ist ja dann öfter auch online.
Das können die alles selber oder organisierst du das? Sagst du, ich will das wissen, wann ihr euch trefft? Also wie stark kindergärtnerisch?
Also, nein, das nicht. Also es sind erwachsene Menschen, die müssen sich selbst...
Das ist deine Setzung.
Absolut.
Was ist, wenn 2 Wochen lang nichts passiert? Wie gehst du damit um?
Naja, die müssen ja... mittlerweile findet das wöchentlich statt. Und
was findet wöchentlich
statt? Also das Projekttreffen findet wöchentlich
statt. Ihr trefft euch
wöchentlich? Also der Work in Progress findet jede Woche
statt. Mit dir?
Mit mir, natürlich.
Ja.
Nur mit mir.
In einem Raum mit Metallschlüssel aufsperren, da kommt man
in
hin.
In einem Raum.
Trägt seinen eigenen Körper dahin.
In der Marienstraße 7b, Raum 205 oder 206.
Da Tosca schleppen sich alle hin.
Genau.
Tosca davor halten, genau.
Aus Plastik
in dem Fall.
Ja. Alle rein, alle bringen ihr Laptop mit.
Okay.
Und zeigen dann den Zwischenstand.
Und dann sind alle dran.
Alle dran und alle müssen dabei sein und alle müssen zuhören, alle müssen sich anschauen, was die anderen gemacht haben. Dann gibt es Kritik meinerseits eben. Oder halt eben keine Kritik,
ja,
falls alles sehr gut läuft.
Ja, ah, okay. Also Kritik heißt sehr gut oder nicht gut?
Naja, es ist, ne, ein weit gedehnter Begriff. Nee, es geht darum, wie kann man jetzt das Spiel verbessern? Dinge, die mir auffallen, Dinge, die den Studierenden in der Gruppe auffallen. Mhm. Ne? Also kommen ja auch oft Zwischenfragen.
Wie lange habt ihr da Zeit? 90 Minuten, oder?
Ja, oder so lange, wie wir Zeit brauchen.
Tatsächlich? Wie, ja, natürlich. Wie organisiert sich das? Aber wenn ihr das
wirklich, also ich reserviere den Raum für 3 Stunden.
Ah ja, okay. So. Und das Seminar selber umfasst
und das Seminar,
ist ein Projekt mit 4 Stunden wahrscheinlich, oder? Was ist das, ein Modul?
Das ist ein Projektmodul.
Ein Projektmodul, okay. Das, ja, hat 8 Stunden, oder?
Das sind insgesamt 16 SWS.
16 SWS, ja.
Ja, und das schlüsselt sich dann halt eben auf in individuelle Konsultation für jedes Team.
Ja.
Also unabhängig jetzt vom Projekttreffen.
Ja.
Genau. Und halt eben.
Und dann gibt es dieses einwöchige Projekt, das für 3 Stunden.
Und Weekly Meeting, um quasi das Work in Progress zu zeigen.
Okay.
Weil das. Oh,
Game, ja, Design ist sehr zeitaufwendig, stelle ich mir vor, ne?
Also Game Development.
Entschuldigung.
Genau. Weil, also wenn wir mit Game Design anfangen würden, würde kein einziges Spiel realisiert werden.
Ich meinte Development.
Genau. Game Development ist sehr zeitintensiv.
Ja.
Und es hängt stark davon ab, welche Idee, mhm, verwirklicht werden soll. Also, mhm, es ist klar, dass du kein Rollenspiel in 3-4 Monaten auf die Beine stellst.
Ach so.
Weil das erfordert so viel Inhalt.
Das treibst du denen von Anfang an aus.
Ja,
du sagst denen gleich, was,
genau,
ist möglich.
Genau, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen.
Kommen wir nochmal,
genau, auf die Struktur.
Wir gehen nochmal zum ersten
Tag. Der erste Tag. Eben, nachdem quasi sich dann alle Teams geformt haben, gebe ich den jeweiligen Gruppen 1 Woche Zeit, um die Idee auszuarbeiten, wo findet das Spiel statt, wer ist in diesem Spiel involviert, worum geht's. Ne? Eine kleine Synopsis, damit die so generell eine Grundidee haben.
Was heißt, wo findet das Spiel,
also, statt? Also im Spiel. Also wo findet das,
die Welt.
Diese Welt statt.
Mhm. Wer ist involviert? Auch Figuren.
Figuren.
Okay.
Kurze Background-Story, mhm, zu der Geschichte, die sie womöglich erzählen wollen.
Nach 1 Woche fragst du das alles ab?
Natürlich.
Das muss dann da
das
sein.
Das muss nach 1 Woche,
boah,
die Grundidee muss da sein.
Aha.
Und auch ein Moodboard anfertigen.
Was ist ein Moodboard?
Ein Moodboard ist eine Ansammlung von Bildern. Wie könnte das Spiel jetzt aussehen?
Ah, ja.
Also welche Grafiken, wie, ach, sehen
Mood,
die Charaktere aus? Die Mood.
Mood,
ja. Ja. Die Mood einfangen. Wie, welchen grafischen Stil würdet ihr gerne nehmen für euer Spiel? Weil ich dann auch da nochmal sehen kann, okay, die Idee ist zu groß.
Mhm.
Ihr denkt in Blockbuster-Format.
Ja.
Naheliegend. Ja, klar, der visuelle Stil, mhm, ist, je nachdem, wer im Team ist,
mhm,
ne, kann man ja auch abschätzen, so, mhm, okay, die Person hat ja gezeigt mit ihrem Portfolio,
mhm,
ich kann diesen Stil.
Das Portfolio siehst du wann? Bei der Bewerbung?
Bei der Bewerbung.
Ah, du wählst aus.
Meistens kommen alle rein.
Ja, okay.
Also fast alle
kommen Aber du rein. Hast durch die Bewerbung, hast du schon mal ein erstes,
also,
Profil,
ich,
Check.
Ja, ein kleines Motivationsschreiben. Ich will, verstehe, ja wissen, warum sie Computerspiele, ja, machen wollen. Ja. Und ich will auch etwas sehen.
Ja, ja.
Weil, ja, das muss ja irgendwie eine Symbiose ergeben.
Ja, ja, da hast du schon mal die ersten Profile.
Genau,
ja,
aber ja, es wird nicht so in, also,
nee, verstehe
so schon, aussortieren. Ne?
Moodboard?
Moodboard eben,
genau. Nach 1 Woche ist das Moodboard
da, Woche
die Figuren,
Moodboard,
die Welt.
Die Figuren, die Welt, worum, mhm, geht es in dem Spiel, was sind die Ziele und so weiter.
Mhm. Ziele heißt?
Was motiviert den Spieler überhaupt, dieses Spiel zu spielen?
Ach so, ja klar.
Oder die Spielerin. Ne?
Ja.
Und dann geht es, mhm, ans Eingemachte. Denn, mhm, dann, nach dieser Woche, haben die 2 Wochen Zeit, um den ersten spielbaren Prototypen.
What?
Mhm.
Das geht.
Das geht.
2 Wochen erstmal spielbar.
Es ist ein kleiner spielbarer Prototyp.
Was ist mit das ersten, zum Beispiel?
Es kann, also es sieht nach nichts aus,
mhm,
es muss aber spielbar sein.
Okay.
Also die Idee, die sie quasi entwickelt haben, natürlich gibt es da auch wieder eine Kritik, die muss mit einfließen,
mhm,
in den Prozess, mhm, sonst.
Das heißt, in den 2 Wochen gibt es mittendrin noch eine Woche, in,
ja,
der schon mal so ein erstes, und dann nach 2 Wochen,
genau,
hast,
also,
du erstmal so, also, erstes Leveler.
Ja, so ungefähr. Also,
sie, also nicht Level vom Spiel, sondern wir haben den ersten,
genau, wir haben den ersten spielbaren Prototypen, mhm, um herauszufinden, keine Ahnung, gewisse Mechaniken. Wenn es jetzt ein sagen wir mal, es ist ein Rätselspiel, puzzlebasiert. Mhm. Ja, dass da irgendwelche Sachen liegen und man die irgendwie zusammenfügen muss. Dafür halt eben Prototypen zu erstellen, um zu schauen, sind wir in der Lage, diese Idee umzusetzen überhaupt. Und wenn das gelingt, geht's weiter. Und dann ist es quasi Trial and Error.
Das heißt,
Woche für Woche wird der Zwischenstand präsentiert und es wird immer dran rumgefeilt und rumgetüftelt.
Aber wir bleiben dann auf dem Weg. Da wird dann nicht aus dem Jump and Scare oder wie heißt das?
Jump and Run.
Jump and Run, genau.
Aus einem Jump and Run spielen.
Da wird dann nicht aus dem Puzzle spielen Jump and Run. Da sagst du, nee Leute, jetzt...
Nee, die müssen, also es sei denn... Eine gewisse Sturheit ist da, dann
also, du
könnte,
sagst
das
schon,
ab, ist es, könnte es ab und zu mal passieren.
Wer, dass mich, halt eben, wer mich knackt, der knackt mich. Also das ist schon, da bist du offen.
Ja, ich meine, letztendlich, sie bekommen von mir die Kritik, was sie dran ändern könnten, was gut wäre, was geändert werden sollte, in allen Bereichen. Da habe ich halt, ja, kommt es halt auch mal öfter vor, dass ein Team da einfach die einfach nicht zuhört. Aber ist auch völlig in Ordnung, weil es ist einfach eine Erfahrung, die die machen.
Ja.
Es ist einfach eine Erfahrung, die die machen oder machen müssen.
Guter Punkt. Ja? Das heißt, es dann, du schaust dann zu und das geht einem und dann sagst du, ich garantiere, ich trage euch jetzt nicht zum, sondern am Ende, Summary oder was für Vorgeschichte sagt, es funktioniert halt nicht so gut jetzt. Das kann eine Erfahrung sein.
Es gibt auch kein Blaming.
Ja, okay.
Ne? Klar. Also das ist ja klar.
Aber es gibt auch nicht ein, ich nehme es euch aus der Hand, mach's fertig und dann
behauptet ihr, es sieht alles nach aus. Nein, das wird nicht gemacht.
Ja.
Ich würde es wirklich gerne. Bei manchen Projekten bin ich wirklich so, oh mein Gott, ich will jetzt hier Hand anlegen. Hab's auch öfter mal gemacht, aber dann merke ich, okay, ich gerade da auch unter Zeitdruck, weil auch viele andere Dinge anstehen. Da bist du dann in dem Moment dann richtig so... Ja. Ich würde am liebsten alles nehmen und alles selbst machen, weil es ist, liegt auf der Hand. Es ist doch so einfach, es kann doch nicht sein. Aber davon muss man sich ein Stück weit abgrenzen, weil sonst nimmst du den Studierenden am Schluss diese Erfahrung. Dieser Moment am Ende des Semesters bei der Vorstellung, also wirklich, dann da kommen die dann und sagen, hätten wir doch jetzt.
Und dann haben sie was gelernt.
Und dann haben sie was gelernt.
Das finde ich jetzt ganz interessant, weil das ein sehr allgemeines Ding ist, gerade in Kreativen oder in so, wo man seine eigenen Themen auch so mit drin hat. Also ich entsinne mich als ein Prof von der Universität, wo ich selber studiert habe, also von der Uni Hildesheim, der sagte, wir haben viel Filmprojekte auch gemacht, also mit so Video, wir hatten damals und haben wir viele Filmprojekte gemacht und er hat gesagt, ich mache jetzt nicht mehr, der war da irgendwie Mitte 50 geworden, ich mache jetzt nicht mehr mit den Studierenden die Projekte, die mich selber interessieren. Ich mache die Projekte, die mich selber interessieren, selber und mit den Studierenden mache ich Seminare, dann kann ich viel besser loslassen.
Das
Ja. Und das ist eigentlich der Effekt, ne? Dass man einfach, dass man nicht zu stark, und das ist eigentlich irgendwie eine Form von Kunst, oder? Es muss einen interessieren und gleichzeitig muss man aber eigentlich einen Raum zur Verfügung stellen und nicht so sehr ein Thema.
Nein.
Und darin müssen die Studierenden dann sich realisieren.
Genau, das Thema ist ja frei wählbar.
Ja.
In diesem Code of Conduct Rahmen, ne? Also wir müssen schon darauf achten, dass es nicht in, also nicht ausartet.
Code of Conduct?
Der Code of der halt eben besagt, keine diskriminierenden Inhalte und so weiter.
Verstehe.
Ne? Freiheit zu haben, Zeit zu haben, um Ideen zu verwirklichen. Mich interessiert ja jedes Projekt. Ich würde ja wirklich bei jedem Projekt leidenschaftlich gerne mitmachen. Aber das geht nicht.
Verbietest du dir? Das Verbiete du hast ich gerade mir, gesagt, du hast die Erfahrung schon mal gemacht. Entschuldigung, wenn ich kurz die Klammer, weil das hatte mich wirklich interessiert. Wie ging das vor sich? Wie bist du da reingegangen in deren Projekt? Das hat ja ein bisschen was wie Anzug anziehen und sich einmorphen oder so.
Findet alles im Austausch statt.
Okay. Also es ist, du bringst dich in den Austausch rein. Sag, mach's doch so, mach's doch so. Komm, dann nimmst jetzt noch zwei Figuren und dann wird's gut oder sowas.
Ich muss ja simultan auf alles achten.
Ja.
Das Game Feel, also wie fühlt sich dieses Spiel gerade an?
Hm.
Ja? Wie würde es jemand, der das jetzt nicht kennt, und also, ne, also ich kenne ja die komplette Struktur. Ich weiß ja, worum es in dem Stimmspiel geht. Aber wie consumerfreundlich ist das? Ja? Also wenn jetzt jemand kommt, muss ich wissen, okay, Altersgruppe 6 bis, keine Ahnung, 80, 90. Wie würde die Person dieses Spiel wahrnehmen? Oder ich sag auch, für welche Zielgruppe ist dieses Spiel denn, oder wollt ihr, dass es dieses Spiel geeignet ist? Und dann versuche ich mich natürlich irgendwie ein bisschen in die Lage zu versetzen, so, ich kenne das jetzt alles nicht und komme her und wie fühlt sich dieses Spiel an, wenn ich einen Controller in der Hand habe oder mit Maus und Tastatur? Wie fühlt sich dieses Spiel an? Ist es kohärent? Ist es visuell ansprechend, aus grafischer Sicht? Also viel Ästhetik, viel Programmierung, also dieses Feintuning, dieses Feingefühl muss mit allen seinen Facetten muss halt die ganze Zeit da sein, um halt eben dieses Gesamtbild zu sehen. Wie sieht dieses Spiel am Ende des Semesters aus? Wie schaffe ich es, die Studierenden da weitestgehend zu unterstützen, als Mentor, in eine Richtung zu bringen, die das Spiel für andere Menschen, die das Spiel spielen sollen, dafür werden ja diese Spiele gemacht, erfahrbar machen.
Gehen alle so ran? Ich meine, das finde ich wirklich ziemlich interessanten Punkt, dieses, wie fühlt sich das an oder dieses Game-Feeling. Das ist ja wirklich zentral. Also das höre ich jetzt wirklich schon sehr, sehr zentrales Moment raus. Das finde ich interessant, dass ich bin ja selber in den theoretischen Praktiken unterwegs und wir machen verbal artikulierte Texte, sei es schriftlich oder mündlich, aber insbesondere immer verbal schriftliche Produkte oder so stellen wir her. Wir schreiben vor allem. Ja. Und dieses Schreiben ist tatsächlich kann ich jetzt wirklich reindenken, dass wie fühlt sich der Text an, spielt eigentlich eine sehr große Rolle, manchmal mehr als stimmt es, was da drin steht. Das Stimmen von der Stimmung her zu denken und dann wieder vom wie fühlt sich's an, also hat das eine Stimmigkeit von der Stimmung her, das gehört ja sehr stark zum Schreiben dazu und letztlich machst du das jetzt für die Spielentwicklung. Ist es was Besonderes oder gehört es einfach beim Game Development dazu? Steht das in jedem Handbuch, Seite 1, Kapitel 1?
Game Feel ist essentiell.
Alles andere ist
Game wurscht. Feel, Game Loop, in sich geschlossenes.
Ja.
Also ein in sich geschlossenes, also geschlossener, fertiger Rahmen beschreibt ja der Game Loop an sich.
Was ist der Game Loop?
Dass du vom Starten der Applikation bis hin zum Ende, dass das Spiel in sich rund ist, dass eine Kohärenz da ist, dass ich dann wieder, das ist so quasi.
Das heißt nicht, alles ist Eierpopeia, sondern aber es darf halt auch der blanke Horror sein, Hauptsache ist es auf eine kohärente Weise.
Genau, kann alles sein.
Ja.
Und Game Feel ist halt eben die tragende Komponente, die entscheidet, gewisse Sachen entscheiden in den ersten Sekunden, Minuten, ob du dieses Spiel überhaupt weiterspielen möchtest. Warum spiele ich da? Warum sitze ich denn hier? Warum muss ich das jetzt spielen? Es muss dich abholen, es muss ein gewisses Gefühl vermitteln, es muss dich belohnen, es muss dich ja reintragen. Du musst, das ist ja wie beim Buch.
Kann man das benennen? Hast du da Erfahrung, dass du sagst, was zum Beispiel Interesse erzeugt?
Ja, also klar.
Ja,
Ästhetik.
Beispiel? Ästhetik,
ja. Auf der einen Seite. Sound ist auch sehr wichtig. Die Steuerung an sich.
Die Steuerung selber?
Also naja, weil wenn ich zum
das
Beispiel...
Das Fahrgefühl beim Auto,
genau,
oder?
Genau, angenommen, es ist ja auch beim Product Design so. Oder du hast ein schönes Buch in der Hand. Also du fasst doch gerne... ein Buch an, was ne, also
das zu meiner Stimmung passt.
Erstens ein schönes Cover, dann wie fühlt sich das Buch an, und dasselbe hast du ja letztendlich auch beim keine Ahnung, du kaufst dir ein iPhone und dann wirkt plötzlich diese Hülle, also das Packaging spielt ja auch eine ganz große Rolle, ja, und beim Spiel wie kommst du da dran?
So?
Also sobald du quasi ins Spiel kommst und schon es ruckelig und frickelig wird, allein schon im Menü, das Menü, was aufgeht.
Ja, ja.
Also ich rede jetzt nicht von der Marketingseite her, weil das ist ja nochmal was anderes. Aber ich starte das Spiel und ich sehe vor mir ein ansprechendes Bild. Und dort muss ich mich halt durchnavigieren als allererstes, weil ich muss ja irgendwie in das Spiel reinkommen.
Das heißt, ich gestalte als Game Developer einen Lebensraum oder einen Lebensabschnittsraum, wo man sagt, ich lade Leute ein, die eine Zeit lang darin damit ihres Lebens verbringen wollen.
Ja.
In dieser Welt. Das ist regelrecht eine Welt, die ich da anbiete.
Du bietest eine Welt an, du bietest eine Geschichte an. Hm. Ich fokussiere mich auf Spiele, die inhaltlich wertvoll sind, sein sollen. Künstlerisch wertvoll, einen Anspruch haben.
Nur um das zu ergänzen, das ist ja mit allem so. Das ist ein Buch muss auch so geschrieben sein, Film muss auch so sein, Wirtshaus muss so sein, Urlaubsort muss so sein.
Es gibt gewisse Sachen.
Immer so, wo man sagt, hier bin ich gern mal länger, also fahre ich hin.
Genau.
Genau. Und so muss das muss auch ein Spiel leisten.
Ja.
Was ist inhaltlich wertvoll?
Persönliche Geschichten, die erzählt werden können. Verrückte Geschichten. Alles, was einen Mehrwert schafft.
Was ist ein Mehrwert beim Spiel?
Wenn du das Gefühl hast, dass wenn du das Spiel gespielt hast, dass am Ende du das Gefühl hast, dass du deine Zeit nicht verschwendet hast. Das ist sehr wichtig für mich.
Gibt es viele Spiele, die
es dieses Gefühl... Es gibt extrem viele Spiele, die dich, also auf dem Mass-Consumer-Market, die dich stimulieren.
Ja? Ah, okay, stimulieren.
Die stimulieren dich konstant, schaffen eine gewisse Abhängigkeit.
Mhm.
Ja, das bei kompetitiven Spielen oder wenn es in eine Richtung geht mit Belohnungssysteme wie Lootboxen. Ja, ist ja auch gerade so, also war und ist ein Thema. Glücksspiel. Letztendlich. Glücksspiel für
Was Kids. Heißt Lootbox?
Man kann im Spiel sich für digital, also man kauft sich eine digitale Währung.
Ah ja.
Und diese digitale Währung nutzt man, um sich so kleine Mystery-Boxen zu kaufen. Also so, oder wie Sammelheftchen oder beziehungsweise wie Pokémon-Karten. Man weiß nicht, was drin ist und man hofft darauf, die krasseste Karte zu ziehen.
Ah, ja.
Oder die kosmetische Items, die dann deinen Charakter im Spiel besser aussehen lassen und so.
Also ganz primitive. Also sagen wir mal so sehr, sehr basale Glücksmomente, die man eigentlich letztlich nur reiht. Ein nach dem anderen und dieser selbe Reiz. Und das ist eigentlich dieses Suchtcharakter.
Und davon komplett abzugrenzen, weil hier geht es darum, an unserer Uni halt eben schon eine gewisse Qualität entstehen zu lassen. Künstlerisch wertvolle Spiele, sei es grafisch, sei es aber auch inhaltlich, das alles so zu kombinieren, dass die Spiele müssen ja auch nicht stundenlang gehen. Die Spiele können von mir aus 5 Minuten gehen.
Das habe ich bei dir zum ersten Mal gehört. Spiele, die wie so ein kleines Gedicht, wie ein Haiku oder was. Man spielt das und dann ist wieder gut. So zwischenrein.
Macht
so,
einen nachdenklich am Ende des Tages.
Ja.
Also man oder regt zum Nachdenken an.
Mhm.
Ja? Das sind so die Formen, die mich komplett faszinieren.
Mhm.
Wie schaffe ich es in kurzer Zeit, ohne die Person, die das Spiel zu überfordern, ein Gefühl zu vermitteln, nachdem es gespielt wurde, eine Message zu hinterlassen, die offen zu interpretieren ist. Also, es geht gar nicht.
Das Spiel bekommt dann sowas, was Literatur, literarische Gattungen in der Germanistik und so weiter erforscht und dann fängt man an, Gattungen zu untersuchen. Da gibt es ja dann den Witz, die kurze Form, die lange Form, die So-und-so-Form, die Prosaform, die gebundene Form, die Epos und so weiter und so weiter. Dieses ganze Fächerspektrum geht ja dann für dich auf. Wir reden jetzt schon sehr lange, es ist absolut faszinierend, diese Welt. Hast du schon mal gemacht oder träumst du davon, epische Dimensionen von Spielen, sodass man... Wie könnte sowas aussehen, dass man sagt, man arbeitet mal 4 Semester lang an einem Spiel?
Das wäre super.
Also wer ist der Konjunktiv? Das haben wir noch nicht.
Das haben wir noch nicht. Das geht leider noch nicht.
Was bräuchte es? Jetzt einfach mal hier so erstes sammelndes Stand.
Also letztendlich bräuchte es einen Studiengang.
Es bräuchte einen Studiengang Game Development.
Genau.
Wo man im Grunde Semester für Semester an einem Spiel arbeiten könnte, oder wie?
Also letztendlich geht es darum, dass laut Prüfungsordnung irgendwie, also letztendlich geht es nur um Prüfungsordnungen, die dann eben den Studierenden die Möglichkeit bieten, über mehrere Semester dieses Projekt. So. Wir haben halt das Problem bei der Kunst und Gestaltung, also bei Medienkunst, Mediengestaltung zum Beispiel, dass man das Projekt nur zweimal besuchen darf im Bachelor. Und man ja dann sich natürlich auch ein bisschen umschauen muss und umorientieren kann. Also ne, es ist nicht vorgesehen, dass man...
Also ein Studiengang Game Development wäre sowas wie...
Das wäre ein Traum natürlich.
Da macht jetzt jemand eine Fantasy-Welt mit einem Plurifiguralen und
nein,
so weiter.
Nein, das schafft man auch nicht in vier Semestern.
Das ist wie, wenn man einen Film dreht.
Also nee. Wichtig ist... wir haben hier alles an der Universität.
Wir haben alles. Wir könnten es
machen. Wir haben alles.
Wenn sich jetzt 10 Leute finden, die sagen, ich gehe jetzt raus, Urlaubssemester oder keine Ahnung, ich studiere einfach länger.
Wir haben alle da.
Ich mache jetzt ich habe jetzt 2 Jahre, komm Gianluca, ich mache jetzt einen Film, ich mache jetzt Karl Marx, das Kapital als Game.
Band 1. Also Computerspielentwicklung, je nach Umfang, ist natürlich ein langwieriger Prozess. Also wir reden hier dann, also wenn du wirklich ein Spiel erstellen möchtest, dann das dauert Jahre. Es ist eher so Initialzünder. Der Kickstarter, also quasi so also die Zündkerze.
Ja.
Wir haben alles da. Wir haben alle Studiengänge hier.
Welche? Sag.
Wir haben visuelle Kommunikation, wir haben Medienkunst, Mediengestaltung, wir haben Human-Computer Interaction, wir haben Computer Science for Digital Media, wir haben Informatik, Medieninformatik ist noch da, Media Architecture, wir haben, was haben wir noch? Ja, ab und zu kommen 1-2 ProduktdesignerInnen, also...
Das erlebst du in der Gruppe.
Das heißt, da
kommen Akteurinnen, Akteure aus diesen Studiengängen in deine Game-Seminare zusammen und du erlebst, so kann man ein Studium machen. Das heißt, die Idee wäre, man könnte aus diesen verschiedenen Leuten oder irgendwie da eine Kombination machen von dem, was da ist. Man bindet und bündelt das zusammen zu einer Game-Entwicklung und dann könnte man sagen, man hätte einen zweijährigen Master von mir aus oder dreijährigen Master und am Ende haben die ein Game gemacht.
Genau.
Und dann kommt auf Zeugnis rauf, Game Development und gut ist. Das ist die Vision.
Das wäre schön.
Na, ausgezeichnet. Da haben wir doch eine wunderbare Vision zum Abschluss dieses ganz fantastischen Gesprächs. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich danke dir sehr, Gianluca.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Danke dir.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.